Wie dankbar bin ich meiner Mutter, dass sie mich beten hat gelernt. Das wurde mir heute Morgen wieder so groß, als ich gebetet habe und Gott gedankt habe, dass ich Eltern hatte, die mich gelernt haben zum Beten. Eltern hatten, die für mich Sorge getragen und auch wegen mir manche Nacht nicht geschlafen haben und sich Gedanken machten, was wohl aus unserem Sohn werden wird in der Zukunft. Und ich bin Gott dankbar, dass er auch zu mir gesprochen hat und geredet hat, dass diese Samen, die sie gestreut haben, nicht umsonst gewesen ist. Und ich habe Gott gedankt und bittet ihn, er möge doch geben, dass das auch bleiben möge, dass ich dem Herrn auch dienen möge, solange er mir noch Kraft schenkt und Odem gibt. Ich möchte über ein Wort sprechen heute Morgen. Und der Gedanke wurde in den Gedichten erwähnt. Ich habe sie vorher nicht gehört. Und es ging von einer Saat. Es wurde, ich weiß es nicht, eins von den Kindern hat von einer gestreuten Saat gesprochen. Und eigentlich, unsere Kinder ist eine Saat, die in die Welt gesetzt wird und die in dieser Welt dann wachsen soll, leben soll, auch Frucht tragen soll. Und die Eltern sind auch diejenigen, die auch verantwortlich sind für diese Saat. Ich möchte nicht unbedingt nur zu Müttern sprechen, weil ich denke, sicherlich die Mutter, die nimmt eine zentrale Rolle in der Familie ein. Und wenn die Mutter da ist alles hell und schön. Und wenn die Mutter aus dem Haus ist, dann ist leer und still. Und wir Väter sind vielleicht manchmal anders gestimmt oder sehen manchmal anders, aber ich denke, ein Mutterherz hat irgendwie dann mehr Sorge. Aber verantwortlich für die Kinder sind ja beide Elternteile. Ich denke an kurz lesen, wie Apostel Paulus zu Timotheus sprach in 2. Timotheus 1. Sagt Paulus so, ich lese uns ein Vers 5, 2. Timotheus 1. Denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike lebte. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Was will Apostel Paulus hier sagen? Er redet zu Timotheus. Aber er sagt, ich erinnere mich an den Glauben zuerst deiner Großmutter und an deiner Mutter. Und er glaubt auch, dass Timotheus den gleichen Glauben hat, wie die Mutter und Großmutter hatte. Das heißt, sie haben was getan. Die Großmutter und Mutter, sie haben was an Timotheus getan. Sie haben einen Samen gestreut, welchen dann auch diesen Samen sah Apostel Paulus jetzt auch in Timotheus aufgehen und dieser Samen war nicht umsonst. Aber ich möchte uns ein Bibelwort lesen heute Morgen in 2. Mose Kapitel 2 vom Anfang bis Vers 10. 2. Mose 2 vom Anfang bis einschließlich Vers 10. Es ging ein Mann vom Haus Levi hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass es ein feines Kind war, versteckte sie ihn 3 Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verstecken konnte, machte sie ein Kästchen aus Rohr, verklebte es mit Erdharz und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nils. Seine Schwester stand etwas entfernt, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um im Nil zu baden, und ihre Jungfrauen gingen am Ufer des Stromes hin und her. Als sie das Kästchen im Schilf sah, schickte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Als sie es öffnete, sah sie das Kind. Und sieh, es war ein weinender Junge. Da jammerte es sie, und sie sagte, es ist eins von den hebräischen Kindern. Da sagte seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen, eine der hebräischen Frauen rufen, die gerade stillt, damit sie dir das Kind stillt. Die Tochter des Pharao sagte zu ihr, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sagte die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kind mit und stille es mir, und ich will dir deinen Lohn geben. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr wie ein Sohn, und sie nannte ihn Mose, denn sie sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Nun, uns wird beschrieben, dass ein Mann ging hin und aus dem Stamm Levi und nahm aus dem gleichen Stamm Levi eine Frau. Und ich habe danach geschaut, es ist auf zwei Stellen uns beschrieben, wie sie heißen, dieser Mann und diese Frau. Und der Mann hieß Amram und die Frau hieß Jochebed. Das können wir in 4. Mose 26 finden. Und ich glaube, in 2. Mose kommt es auch demnächst. Die Namen von Mose. Und es ist die Zeit, als das Volk Israel leiden musste. Und es kam so weit, dass die Ägypter Angst hatten, dass das Volk ihnen zu groß und zu mächtig wird. Und es heißt sogar, es graute ihnen von den Kindern Israel. So seien sie das. Weil das Volk Israels, es wuchs, es nahm zu an der Anzahl und es graute ihnen. Und dann ließ der Pharao so ein Gesetz machen, dass die Jungen, die geboren würden, im Nil ersäuft werden sollen. Und wir lesen, dass die Frau, die brachte ihr Kind zur Welt und sah es war ein feines Kind, aber es war ein Junge. Ich habe das nachgeschaut, er musste eigentlich der Jüngste gewesen sein, weil Entschuldigung, als Mose berufen wurde von Gott, das Volk Israel ausführen, war er ja 80 und sein Bruder Aaron 83. Und wir lesen, dass seine Schwester hier dabei stand. Er muss der Jüngste gewesen sein. Auf welche Art jetzt Aaron gerettet wurde, wissen wir nicht. Aber wir lesen, dass die Mutter, sie konnte das nicht jetzt. Sie sah der Schmerz oder der Schmerz der Trennung stand ihr vor den Augen. Und was macht sie? Sie kann 3 Monate kann sie es irgendwie verbergen. Und wahrscheinlich war das dann unmöglich mehr, weil es bekannt wird dann und dann wären die Menschen gekommen und hätte das Kind weggenommen. Es hieß so sogar, dass da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sagte, alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, die Tochter lässt leben. Es war ein Gebot, dass jeder von den Ägyptern konnte kommen und das Kindlein wegnehmen. Und da konnte keiner was dagegen machen und die Mutter ist am Verzweifeln, weil es eine Mutter ist gewesen. Und sie kann doch das Kind jetzt nicht so verlieren auf diese Art. Und sie geht eigentlich ein großes Risiko ein. Aber etwas hat sie getrieben, dass sie ein Kästchen macht, ein Kasten, und macht es dicht gegen Wasser und legt das Kind hinein und lässt es auf das Wasser. Aber wir können vorstellen, was ihr Herz da durchgemacht hatte, als sie das getan hatte. Mag sein, dass sie auch das irgendwie auch mitgerechnet hat, dass das Kind nicht verloren geht. sonst hätte sie doch das nie getan. Aber es heißt, es war der Ort, wo die Tochter Pharaos gebadet hatte. Und die Schwester Moses, die war dann wahrscheinlich schon größer, ich weiß nicht wie alt, ja. Aber sie schaute dem allem zu. Und es war auch ihr ja kleiner Bruder. Es tat ihr auch wahrscheinlich weh und sie schaut zu, wie soll das ausgehen. Und als die Tochter Pharao das merkt und erkennt, dass das einer des hebräischen Kinder ist, lesen wir ja, dass die Schwester, es heißt so, da sagte seine Schwester, so der Tochter Pharao, sie konnte nicht weit weg sein, sie konnte nicht sich irgendwie in die, also von das, sehr weit von das Ferne blicken. Sie kommt ganz nah und sie will sehen, was passiert. Und sie ist da und sagt zu ihr, macht ihren Vorschlag, soll ich dir jemand bringen, der das Kind stillen kann? Und es wird erlaubt. Und sie bringt eigentlich die Mutter des Kindes. Wie wunderbar Gott führt doch, ja? Wie der Herr es geführt hat, der Herr wollte auch nicht, dass gerade dieses Kindlein, Mose, verloren geht, umgebracht wird. Und der Herr sorgte so auf die Art und Weise, und es heißt, und die Tochter des Pharao, wahrscheinlich hat es ihr gefallen. Es heißt am Anfang, es war ein feines Kind. Und sie gibt der Mutter das Kind und sagt, sie soll das stillen, ich will dir deinen Lohn geben. Und dann darf das Kind, Mose, zu Hause bei ihrer Mutter sein. Welche Freude mag da sein in das Mutterherz, obwohl sie weiß, es kommt die Zeit, ich muss das Kind wieder weggeben. Es wird eine Zeit kommen und es heißt, und als das Kind groß war, brachte sie das Kind der Tochter des Pharao. Wie groß, wissen wir nicht. Weil weiter kommt noch, als Mose groß wurde, wiederum, als er ein erwachsener Mann geworden ist. Aber sie bringt das Kindlein der Tochter Pharao zurück. Was ich damit sagen will, warum ich das erzähle. Wir wissen, wie Mose gewesen ist. Aber das, was Mose in dem Haus des Eltern bekommen hatte, das wurde ihm nie genommen. Das wurde nie verloren. Das blieb Mose sein ganzes Leben lang. Und weil wir merken, dass Mose, später heißt es so, groß geworden war, ging er hinauf zu seinen Brüdern, sah ihre Lasten und sah, wie es ging. Was hat Mose getrieben? Doch hinausgehen zu den Brüdern. Geschwister, es ist der Same gewesen, den die Eltern nicht versäumt haben, in sein Herz zu streuen. Wir können uns gut vorstellen, solange das Kind da war, wussten die Kinder, Eltern, das Kind wird weggehen aus dem Hause und nicht als erwachsener Mensch sicherlich. Und sie gaben ihm alles, was ein Kind des Volkes Israels brauchte. Sie sorgten für sein inneres Leben. Sie sorgten für das, dass Mose hoch schätzte sein eigenes Volk. Sie sorgten für das, dass Moses Herz wurde mit dem erfüllt. Denn Mose ging ja weg. Mose wohnte bei der Tochter des Pharao. Mose besuchte die Schule der Ägypter. Moses wohnte im Hof des Pharao als hoch angesehener Mensch später. Aber glaubt er, das, was die Eltern gestreut haben, das, was sie ihm eingegeben haben, das blieb. Das konnte die ägyptische Weisheit nicht rausbringen. Das konnte die hohe Schulen den Ägyptern nicht rausholen. Das blieb. Aber es war das Werk seiner Mutter, seines Eltern. Vom Vater hören wir nichts. Aber seine Mutter, ich kann mir gut vorstellen, wie sie zueinander gesagt haben, Das Kind ist jetzt wieder bei uns, aber unsere Aufgabe ist, vorbereiten ein Kind, bis das Kind von unserem Hause geht. Was kann das uns sagen? Nun, wir sind, einige haben unsere Kinder schon aus dem Hause, die anderen haben es noch zu Hause. Wir sind Großeltern, die unsere Enkel auch noch zu Hause sind. Aber unsere heilige Aufgabe ist, zu sorgen, dass wenn das Kind rausgeht vom Hause, vom Schutz den Eltern, können wir sagen, dass das bewahren möge in ihren Herzen, was wir ihnen eingestreut haben. Damit wir das einstreuen, was ihnen helfen möge, wie Moses geholfen hatte, die Jahre durch, bis der Herr ihn zu sich nahm, dass es nicht verloren geht. Aber es ist wichtig, auch den richtigen Samen streuen zu können. Manches habe ich verspätet, manches haben mir ein oder andere auch verspätet. Aber Geschwister, das, was wir Gutes gestreut haben, das bleibt in den Herzen der Kinder. Auch wenn ein Kind nach Ägypten auszieht, wenn ein Kind geht nach, ich rede jetzt bildlich, nach Ägypten. Aber Geschwister, der Samen, der wo gestreut worden ist, der bleibt. Der bleibt. Und wir als Eltern haben immer nur die Hoffnung, solange wir unsere Augen offen haben, dass dieser Samen nicht verloren geht. Wenn wir unsere heilige Pflicht getan haben. Ich habe gestern eine kurze Begebenheit gelesen. Und dort ist die Rede von einer Mutter, eine alte Mutter, die auf dem Sterbenbett liegt. Und es ist so, dass sie liegt auf dem Sterbenbett und hat drei Söhne. Und es ist beschrieben, es sind gute Menschen geworden. Sie standen fest in den Beinen in ihrem Leben. Sie hatten alles. Aber die Mutter, sie war eine gläubige Mutter. Und jetzt in diesem Moment stellt sie fest, dass sie ihnen nicht gegeben hat, das, was sie ihm geben sollte. Sie hat ihnen alles gegeben. Sie hat ihnen die Möglichkeit geschenkt, zu lernen und weiterzukommen. Aber sie hat das versäumt. Und sie liegt auf dem Sterbebett und betet zu Gott und bittet um Vergebung. Und sagt, Herr, jetzt bin ich da, aber meine Kinder wissen von dir nichts. Der Same ist ausgeblieben. Sie hat ihn nicht gestreut. Sie hat es gut gemeint. Sie hat gesorgt für ihr Leben, für das natürliche Leben. Und sie hat es auch erreichen können. Aber das, was sie ihm noch geben müsste, das hat sie versäumt. Und das kam ihr in der letzten Stunde ihres Lebens. Ich will weiter nicht erzählen, die Geschichte. Aber das hat mir sehr bewogen. Sie hat das versäumt. Und sie hat gebeten und sagte, ich bin eine, sie hat sich als eine Mutter genannt, die eigentlich nicht als richtige Mutter ihnen gewesen ist. Ich habe geforscht, eigentlich war es mir schwer mit dem Thema für heute. Und dann bin ich in der Bibel nachgegangen, vielleicht die Stellen, die uns zeigen, wie eine Mutter oder wie die Eltern doch für ihre Kinder sorgen, wie sie vorgehen und was es immer bringen konnte oder was es gebracht hatte, wenn Menschen auch weise gehandelt haben und unweise gehandelt haben. Und ich habe jetzt uns gelesen, wie es die Eltern Moses getan haben. Aber ich bin dann gekommen auf Ruth. Und das können wir ganz kurz, will ich das eingehen, auf Ruth. Ruth, wir wissen ja, dass ich will ganz kurz erzählen, dass Ruth war eine eigentlich moabitische Frau. Und dass die dann zurückgekommen ist mit Naomi, mit der Schwiegermutter, ist aus, aus dem Land, wo sie hingegangen sind. Ja, aus dem Land Moabiter. Ja, aus dem Land der Moabiter ist sie zurückgegangen. Die Geschichte ist zu lang zum Erzählen. Aber Ruth, es ist ein Verhältnis gewesen zwischen einer Schwiegermutter und Schwiegertochter. Es hat mir sehr gefallen. Naomi ist der Mann verstorben, der Ruth und der andere Schwiegertochter ist auch der Mann verstorben. Und die gehen zurück zum Volk Israel, ihr Land, will Naomi zurückziehen. Und die sagt den Schwiegertöchtern, bleibt hier. Aber sie liebten einander sehr. Aber eine entschließt sich doch gehen. Aber Ruth sagt, ich will mit dir gehen. Und sagt so, im Ruth 1, im Vers 16, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Der Einfluss von dieser Schwiegermutter war so, dass jetzt eine moabitische Frau, die eigentlich zum Land der Götzendiener gehörte, die erkennt und sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Sie nimmt das an und sie erkennt, dass das ein lebendiger Gott ist. Und sie sagt so, wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod soll mich und dich scheiden. Ein wunderbares Verhältnis. Und die Schwiegertochter sagt zur Schwiegermutter, ich will bei dir bleiben, nur der Tod soll mich scheiden. Aber es war der Einfluss. Es war der Einfluss wiederum der Schwiegermutter zur Schwiegertochter. Und wir wissen, was es gebracht hat, welcher Segen es gebracht hat, wie es mit Ruth dann ausgegangen ist. Ich glaube, wir wissen dann, wie das gewesen ist. So. Und dass sie später die Frau Boas wurde und bekommt ein Kind. Und es war das Kind ist der Großvater Davids. Sie wurde in diesen Stamm eingefügt. So segnete Gott eigentlich der Gehorsam der Tochter zur Schwiegermutter. Und es heißt so, dass das Kind geboren ist. Die Menschen, die freuten sich um die herum und sagt es sogar so, denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. In Ruth 4, Vers 15. Sie haben gesehen, dass die Schwiegertochter war der Naomi viel mehr wert als 7 Söhne. Ein Samen, der auch in der Familie gestreut worden ist und so gute Früchte bringen konnte, brachte solche Frucht. Und wir lesen später auch, bin ich gekommen auf Samuel, als Kind war. Wir wissen, wie seine Mutter das Kind erbeten hatte, wie sie gebetet hatte. Jahr um Jahr kam sie um den Tempel und betete. Und dann hat der Herr sie erhört und sie bekam das Kind. Eigentlich sollte sie doch das Kind jetzt für sich behalten. Sie konnte sagen, doch, das Kind habe ich erbeten vom Herrn. Und sie hat es auch empfangen und so auch gesagt. Aber was macht sie? Sie weiht das Kind dem Herrn. Sie übergibt das Kind dem Priester Eli, damit er dem Herrn geweiht ist, damit er im Hause des Herrn sein soll und bleiben soll. Aber Geschwister, ich bin mir überzeugt, die Erziehung, die die Mutter dem Kind gegeben hat, die hat Samuel geholfen, dann treu zu sein, treu zu bleiben, auch in dem Dienst bei Eli, in dem Dienst auch, in den er später angetreten hatte. In Jeremia 31 will ich uns noch ein Bibelwort lesen. Ich lese uns Vers 15 und 16. So sagt der Herr, man hört eine klägliche Stimme und bitteres Weinen auf der Höhe. Rahel weint über ihre Kinder und will sie nicht trösten lassen über ihre Kinder, denn es ist aus mit ihnen. Aber der Herr sagt, Lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Arbeit wird belohnt werden, sagt der Herr. Sie sollen aus dem Land des Feindes zurückkommen. Als ich das Wort gelesen habe, musste ich ein wenig stehen bleiben. Hier ist ein Bezug auf einen anderen Gedanken, aber bezogen auf das, dass wir älter sind, dass wir Kinder haben, hat es mich sehr beschäftigt. Es heißt, man hört ein klägliches Weinen und Schreien und Rahel kann sich nicht trösten mit ihren Kindern, denn es ist aus mit ihnen. Welch manches Mutterherz weint und schreit und sucht nach ihrem Kind und weiß nicht, wo das Kind ist. Und es ist aus mit ihnen. Ein Hinweis eigentlich auf die unsere Zeit. Und der Herr, der Herr sagt, lass dein Schreien und Weinen und die Tränen, deine Arbeit wird belohnt werden. Der Herr sagt, du sollst jetzt nicht schreien und weinen, aber es ist schwer, nicht weinen. Ich sag's aus meiner eigenen Erfahrung. Aber der Herr sagt, lass das, deine Arbeit wird belohnt werden. Welche Arbeit? Welche Arbeit meint er da? Es ist die Arbeit, die wir als Eltern getan haben, wenn wir unsere Pflicht getan haben. Das ist die Arbeit, wenn wir den edlen Samen gestreut haben, den edlen Samen in die Kinderherzen eingegeben und nicht erst, wenn das Kind vielleicht meinetwegen 5 oder 8 Jahre alt wird, als das Kind anfängt zu regen. Dann fängt die Arbeit an. Dann ist unser Einfluss auf das Kind, nicht des Kindes Einfluss auf uns Eltern, aber sonst der Einfluss des Kindes auf das Eltern, auf das Kinder. Und er sagt, deine Arbeit wird belohnt werden. Wann? Sagt er dir nicht. Heute, morgen, nach 10 Jahren, nach 40 Jahren. Ich habe gehört, in einer Botschaft wurde so gesagt, dass ein Bruder betete 60 Jahre für seinen Sohn. Er betete 60 Jahre für seinen Sohn. Und dann wurde er gefragt, was meinst du, wird der Herr dich erhören? Dann sagte er so, es kann doch nicht sein, dass der Herr, dass man 60 Jahre betet und es keine Frucht bringen wird. Es soll uns Mut bringen. Der Herr wird die Arbeit belohnen. Der Herr wird unsere Arbeit belohnen, die wir auf den Knien tun, für Kinder, die mit denen es aus ist. Aber er sagt so, sie sollen aus dem Land des Feindes zurückkommen. Ruth, Naomi, die sind zurückgekommen aus dem Land des Feindes. Er sagt, die sind zurückgekommen aus dem Land des Feindes. Das Volk Israel ist zurückgekommen aus Ägypten. Es ist geistig gesprochen, wir wissen, was das bedeutet. Sie sind zurückgekommen, sie sind gegangen, sie sind zurückgekommen, weil der Herr sie rausgeführt hatte. Er hat ihnen geholfen. So segnet der Herr die Elternarbeit. Wie lange wir warten müssen, möge der Herr uns Geduld geben und Kraft schenken. Aber Geschwister, es wird kommen. Kann nicht sein, dass es umsonst ergeht. Ich habe vor kurzem gelesen von den Gebeten, was die Gebete für den Herrn bedeuten. Unsere Gebete, unsere manchmal einfache und schlichte Gebete, die von Herzen kommen. Die Gebete, die ganz mit einfachen Worten gesprochen werden, lesen wir in der Offenbarung. Dort steht es so, von den Ältesten, die hatten die goldenen Schalen mit Räucherwerk in den Händen. Sie standen vor dem Thron. Es sind die Gebete der Heiligen. Mich hat es so bewogen, dass kein Gebet verloren geht. Das können wir uns sicher sein. Und der Herr sammelt die in den goldenen Gefäßen. Und die goldenen Gefäßen ist ein Räucherwerk. Es ist ein Wohlgeruch bei dem Herrn. Wohlgeruch bei Gott. Die Gebete, die hochkommen und die er sammelt die. Mir war das so, Herr, wie voll oder wie halb leer ist mein Gefäß, die du in der Hand hast? Ist es, läuft es über? Ist es voll oder ist es nur den Boden bedeckt? Mich persönlich hat es eigentlich auf viele Gedanken gebracht. Aber Geschwister, wir können unseren Kindern helfen, wenn unsere Schalen vor dem Herrn voll mit Räucherwerk sind. Sind Schalen mit unseren Gebeten. Nun muss ich jetzt Schluss demnächst machen. Ich will noch uns ein Bibelwort erwähnen, wie wir als Eltern könnten manchmal auch unweise handeln. Und das sehen die Kinder. Und es ist so, dass die Kinder das gut merken. Wir wissen, als die Mutter des Söhne des Zebedäus kam zu Jesus mit Jakobus und Johannes. Und da, also sie bittet das in Matthäus 20. Wir können das gut lesen. Ich will nicht von mir das erzählen, obwohl wir das alles genau wissen. Matthäus 20, Vers 20. Da trat die Mutter des Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihm um etwas. Und er sagte zu ihm, was willst du? Sie sagte zu ihm, bestimme doch, dass diese meine beiden Söhne in deinem Reich, einer zu deiner Rechten, andere zu deiner Linken sitze. Sie bittet etwas von dem Herrn, was sie gar nicht bekommen kann. Sie ist hier unweise. Sie kommt mit den Kindern, aber sie sind erwachsen eigentlich, mit den Kindern und bittet. Aber interessant, dass Jesus dann redet zu allen drei. Sie hat ihn angesprochen, aber es heißt, aber Jesus antwortete, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Weil Jesus sah, dass der Samen, die Mutter jetzt gestreut hatte, sie wollte eigentlich für ihre Kinder etwas Besonderes. Warum wollte sie? Weil sie ihre Kinder besser gesehen hatte. Eine große Gefahr von uns Eltern, wenn wir unser eigenes Kind viel weiser, viel besser sehen als die anderen Kinder. Es ist, wenn sie gut sind, es ist nicht mein Verdienst. Ich tue die Arbeit, aber der Herr gibt das Gedeih, der Herr gibt das Wachstum in der Seele und der Herr schenkt auch die Weisheit des Kindes, dass wir das Kind so erziehen können oder pflegen können. Aber sie bittet etwas. Und der Herr sagt zu ihnen, ihr wisst nicht, weil er weiß, dass es bei ihnen auch ist, sie wollten einen besonderen Platz haben. Und so kann es vorkommen, dass wir vielleicht, wir können vor Gott kommen und bitten, aber es ist unweise. Es ist unweise. Aber was hat es ausgewirkt, diese Handlung? Wir lesen dann weiter, es heißt, die Jünger wurden unwillig. Merken wir, ja, eine unweise Handlung. Scheinbar hat es gut gemeint. Die wollte doch, dass sie im Himmel sind und die wollte, dass sie nah bei Gott sind. Aber da ist ein Nachgeschmack. Das ist kein guter Nachgeschmack. Sie wollte eigentlich etwas mehr, was sie nicht gesagt hatte. Aber Jesus sah ja in das Herz hinein. Aber das auslöste ein Unwillen unter den Zehen. Es heißt, die Zehen, die wurden unwillig. Aber Geschwister, das, was wir tun, wenn das ein Unwillen auslöst, dann ist das nicht gut. Dann ist das nicht, der Herr, der das bewirkt hat. Es hat ein Unwillen ausgelöst. Und möge der Herr uns helfen, Geschwister, weise zu sein. Die Kinder hören. Die Kinder merken, bevor wir es wissen, haben sie verstanden schon, wie wir es meinen, was wir wollen. Haben das verstanden. Wenn sie noch so klein sind, ich habe einen kurzen Spruch gelesen. Es heißt so, zwei Kinder unterhalten sich und eins sagt, ich habe das und das und das und das andere sagt, aber ich möchte noch etwas, aber die Eltern geben das mir nicht. Und sagt das andere Kind dann, aber hast du schon probiert, sich fallen lassen und mit den Füßen in der Luft strampeln? Wissen Sie, die wissen ganz genau, wie man die Eltern so weit bringen kann, damit sie bekommen, was sie haben möchten. Wir wissen das manchmal gar nicht, was in dem kleinen Kopf vorgeht. Aber das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr, dass das Kind weiß, wie es erreichen kann, wie es weiterkommen soll bei den Eltern. Das weiß ganz genau. Die Eltern wissen das manchmal nicht. Noch ganz kurz will ich, Entschuldigung, dass ich Schluss mache. Der Bruder hat uns gelesen, der Kolosser 3. Es ist eigentlich nur in dem Abschnitt, welchen er gelesen hat, nur am Schluss etwas von Verhältnis Mann und Frau, Kinder, Eltern angeführt. Aber ich habe nicht umsonst auch die Verse vorher gewählt. Es heißt, zieht nun an aus der Welt Gottes als die heiligen Geliebte, und dann heißt herzliches Erbarmen, freundliche Demut, Sanft und Geduld, ertragt einander in der Liebe und so weiter. Ist ja bezogen auf uns, wir als Gemeinde. Aber Geschwister, wo fängt es an? Das ist eigentlich, fängt in der Familie an. Wir können ganz genau sagen, dass die Eigenschaften, das, was hier steht, es an der ersten Stelle brauchen wir in der Familie, zwischen Mann und Frau, Eltern, Großeltern, Kinder, Eltern, Kinder und Großeltern. Das ist eigentlich, wir müssen auch dort schon das anziehen, dieses herzliche Erbarmen, diese Liebe, aber die richtige Liebe, weil wir lieben einander als Familie sehr alle, aber die Liebe, die auch strafen kann, das ist die richtige Liebe. Nur die Liebe, das alles deckt und wir dann plötzlich blind sind durch die Liebe. Es ist dann nicht die Liebe. Das Kind wird leiden später. Das Kind wird, wenn es erwachsen wird, wird sehr leiden durch meine blinde Liebe zu ihm als Kind. Aber es heißt so, das vergebt einander, hat keine Feindseligkeit gegeneinander. Es ist eigentlich das Verhältnis in der Familie. Und dieses Verhältnis in der Familie, das tragen wir in die Gemeinde. Und wie wir unsere Kindlein erziehen, was wir streuen, das bringen sie mit uns in der Gemeinde. Und so wie wir zu Hause sind, so sind wir auch hier zusammen. Und so stehen wir vor Gott als Gemeinde, als Ganzes. Und es heißt weiter, Friede Gottes regiere in euren Herzen. Brauchen wir ein Zuhause doch wirklich? Was können wir geben, dass der Friede Gottes regieren sollte in der Familie? Was konnte noch mehr sein, der Friede Gottes in der Familie? Das Einverständnis so, und dann sagt er auch weiter, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen und singet und spielet in euren Herzen. Es ist ein Beispiel auch wiederum in der Familie. Welch ein wunderbares, seliges Verhältnis in einer Familie. Und der Herr schenke uns das, Geschwister, dass wir auch so können mitreden mit dem Apostel Paulus, wie er zu den Kolosser gesprochen hatte. Der Herr segne uns als Eltern in der Erziehung der Kinder, als Großeltern in unserer Pflicht. Wir sind alle verantwortlich für das. Wir sind verantwortlich für diesen Samen, einstmal, welchen wir gestreut haben, und zweitens, dass er wachsen soll. Sicher, der Herr gibt das Gedeihen, aber Geschwister, unser Einfluss, unser persönliches Leben vor den Kindern, mehr brauchen sie nicht. Sie sehen nur, wie wir tun, und sie werden genauso tun, wie wir tun. Der Herr segne uns. Amen.